Wir haben ja wieder eine Frage bekommen, was, und ich glaube, ich spreche für uns beide, uns sehr freut.
Ja.
Die Frage, sie lautet: Wie werde ich die Stimme in meinem Kopf los, die permanent von mir fordert, produktiv zu sein, auch wenn es mir gar nicht so gut geht, dass ich in der Lage bin, etwas zu leisten?
Das wäre interessant, was die Motivation hinter dieser Stimme ist. Ich bin produktiv, um was? Was ist das Versprechen hinter dem Produktivsein?
Dass man was erledigt hat, dass man seine To-Dos ja machen muss wegen Job oder privat. So kann ich es mir nur, so wenn ich mich reinfühle in so in die Frage. Vielleicht auch dieses so: Eigentlich bin ich krank und liege im Bett und müsste jetzt auf meine Gesundheit schauen. Ja, aber ich sollte ja noch das und das und das vorbereiten und das erledigen. Und dass da dann vielleicht so, ja, dass das so stark ist, die Stimme, und so laut ist, dass man gar nicht wirklich gesund sich die Erlaubnis gibt zu gesunden, sondern dass das ein innerer Kampf eigentlich ist zwischen: Eigentlich brauche ich Ruhe und bin krank, und andererseits fordert da diese permanente Stimme in meinem Kopf, dass ich produktiv bin, was erledige.
Ja, dann könnte es interessant sein zu bemerken, die Stimme, erstens hört die eh nicht auf, weil diese To-Do-Liste ja wahrscheinlich auch nicht unbedingt endet. Ja, und deswegen ist es wurscht, wann ich mich nicht mehr nach der richte. Das wäre also ein möglicher Ansatz, wenn die eh nie zufrieden ist, dann kann sie auch jetzt unzufrieden sein. Und das andere wäre, wenn wir krank sind. Zum Beispiel, dann gibt es diese zwei Ansätze und Leute haben verfolgen diese Ansätze. Der eine ist, oh, geht schon und wir schleppen uns in die Arbeit oder wir erledigen trotzdem unsere To-Dos und erfahrungsgemäß zieht sich die Krankheit dadurch deutlich länger. Und die Alternative ist, ich gönne mir diese Ruhe und dann bin ich sehr schnell wieder sehr viel fitter und leistungsfähiger. Und die Arbeit wird deutlich leichter, wenn ich die Energie dafür habe, wenn ich die Aufmerksamkeit dafür habe. Oft ist die Erfahrung, ja, man zwingt sich zu irgendwas und dann macht man eh so viel Fehler rein, dass man locker mal die doppelte Zeit brauchen würde, wie man sonst brauchen würde, wenn man fit ist. Also es könnte sein, einfach wenn das Bedürfnis ist, ich möchte viel erledigen, wenn das der Bedürfnis hinter dieser Antreiberstimme ist. Könnte es sein, ja, und wenn ich mir jetzt Ruhe gönne, erledige ich hinterher viel schneller wieder viel mehr. Und auf eine Art, wo ich mich nicht zwingen muss, sondern wo ich es vielleicht sogar gern mache. So ist es offensichtlich, dass wir nicht 24 Stunden arbeiten können, sondern dass Schlaf hilft, damit wir wieder fit und aufmerksam und intelligent sind, ohne Schlaf ist es sehr schnell, können wir zuschauen, wie unsere Intelligenz sinkt. Und andere Leute können das auch sehr gut beobachten. Und so ist halt einfach dieses Regenerieren ist ja einfach ein wichtiger Teil vom Produktivsein. Und das ist was, was vielleicht bei dieser Stimme ankommen kann. Ich glaube, dass es grundsätzlich schwierig ist, zu sagen, wie werde ich eine Stimme los? Ja, man könnte Hirnchirurgie ausprobieren oder sowas, aber so ist es einfach ein Ausdruck von einem Bedürfnis. Ja, und das zu klären, ist das denn wirklich mein Bedürfnis oder ist das, was ich mal gelernt habe von zum Beispiel super produktiven Eltern oder so einer Umgebung, in der Leistung alles war? Sind das denn meine eigenen Bedürfnisse? Würde ich das an meine Kinder weitergeben wollen, zum Beispiel? Oder ist es was, ja, habe ich mal gelernt und dann habe ich es wieder abgelegt? Wie so vieles, was wir gelernt haben. Haben wir mal ausprobiert und dann war es das nicht. Dann haben wir es gelassen. Bei mir zum Beispiel Geometrie. Habe ich ausprobiert, hat mir nichts gebracht. Habe ich gelassen.
Was du gerade auch beschrieben hast mit dem, dass man vielleicht ja das von den Eltern mitbekommen hat oder so, von dem, wie man aufgewachsen ist. Das ist ganz spannend, weil diese Ergänzung kommt dann auch meistens, also auch bei Gesprächen, die ich mit Freundinnen und Freunden führe, so, dass man das halt so mitbekommen hat, dass man ja so erzogen worden ist. Ich kann mich erinnern, dass wir immer öfters gesprochen haben über eine Art Update, dass das halt erkannt werden kann, dass es das jetzt nicht meins ist oder dass das mir so, dass mir das irgendwie angezogen worden ist, obwohl ich das gar nicht so wollte vielleicht. Das ist halt, wie man ja, Leben bedeutet es das irgendwie, dass man Dinge mitbekommt. Aber dass man dann dafür, ja, wenn man die Klarheit besitzt, dass man da das auch ablegen kann wieder und dass man sich selbst ein Update gönnen kann.
Ja, die Stimmen in unserem Kopf, insofern sind diese Stimmen, die was sagen, mit denen wir nicht einverstanden sind, wirklich ganz hilfreich, um zu erkennen, wer oder was spricht denn da einfach. Also das deckt sich nicht unbedingt mit der Meinung der Redaktion, um es mal so zu sagen. Das deckt sich nicht unbedingt mit unserem Erleben. Das sind halt sehr oft alte Aufzeichnungen. Und von zum Beispiel unseren Eltern. Und jetzt gibt es aber viele Sachen, die wir gemacht haben, mit denen unsere Eltern nicht einverstanden wären. Und wir haben deutliche Unterschiede zwischen uns und unseren Eltern. Wir hören vielleicht ganz andere Musik, nur so als ein Beispiel. Ja. Oder die Kleidung, die uns angezogen haben, die würden wir heute nicht mehr freiwillig anziehen. So. Also, dass es dazugehört, Meinungen zu ändern oder Überzeugungen abzulegen, ist einfach Teil vom Erwachsenwerden und ein wesentlicher Punkt dabei ist zu erkennen, ja, es ist halt einfach eine Aufzeichnung, es ist eine Stimme, die immer wieder abläuft. Und vielleicht in dem Beispiel getrieben von dem Drang, die ganze Zeit irgendwas zu leisten, produktiv zu sein oder aktiv zu sein zumindest. Nicht einfach nur nichts tun. Und wenn wir sehr aufs Denken fixiert sind, wenn das unsere Orientierung ist, was das Denken über uns sagt, ist wichtiger als was wir eigentlich vor dem Denken erleben. Also wenn das unsere Autorität ist sozusagen, dann ist diese Zeit ohne Gedanken oder wo nichts passiert, wo wir nichts machen, ungefüllte Zeit sozusagen, ist fürs Denken Orientierungslosigkeit, Sinnlosigkeit. Unproduktiv. Diese Erfahrung macht ja, glaube ich, auch jeder Mensch, der meditieren möchte, in dem Sinne von, ich setze mich jetzt hin und mache einfach mal gar nichts. Ja, und zu merken, ja, außer das Denken, das macht so weiter wie bisher. Außer dass es zwischendurch vielleicht sagt, wie lange war denn das jetzt? Können wir vielleicht mal wieder was anderes machen oder so. Aber das Denken hat dann die Tendenz, den Raum zu füllen mit, was ihm halt gerade so durch den Kopf geht. Gerne To-Dos, gerne, was ich nach der Meditation machen werde und so weiter. Und Meditation ist eine Gelegenheit, das zu bemerken. Es ist nicht eine Gelegenheit, Stimmen loszuwerden, sondern zu bemerken, was da alles abgeht, ohne dass es irgendwie ein Zutun gibt. Also wie das Denken einfach so ein Selbstläufer ist, das sich mit sich selbst beschäftigt, den vorigen Gedanken kommentiert und das führt zum nächsten Gedanken und so weiter. Und wie die Emotionen darauf einsteigen, wie das körperlich fühlbar wird. Das ist ganz interessant in der Meditation, weil dadurch auch Gelegenheit ist zu fühlen, was ist denn außerhalb vom Denken. Wie ist dieser Moment? Wie fühlen sich die Fußsohlen an? Wie fühlt sich die Raumtemperatur an und so weiter? Was sind für Geräusche außerhalb vom Denken? Diese ganze Welt, die jenseits vom Denken ist und vom Denken nicht erfasst wird. Auch wenn das Denken wird immer sagen, irgendwie, wieso? Ich erfasse es doch. Ja, Vogelgezwitscher, Raumtemperatur haben wir doch. Ja, du hast die Benennung dazu, aber nicht das Erleben. Und wenn man jetzt krank im Bett liegt, kann das sein, das Denken hätte gern wieder diesen Normalzustand. und kann sich mit dem einfach jetzt nichts tun, nicht so richtig anfreunden. Ja, muss es auch nicht. Aber vielleicht freundest du dich mit dem Nichtstun an, mit dem einfach Dasein und Erleben.
Und das finde ich einen voll schönen und liebevolle Haltung oder Zugang, weil ich kenne es, wie gesagt, ich kann es von mir sagen, so, dass man solche Gedanken jetzt nicht unbedingt willkommen heißt oder so, dass man diese Stimme ja, wie auch bei der Frage, irgendwie loswerden möchte. Aber was du ja gerade beschrieben hast, ist zwar irgendwie das Ganze, eine ganz andere Haltung dem Ganzen gegenüber zu haben oder zu bekommen, weil man irgendwie, wie du auch beschrieben hast, man kann irgendwie auch froh sein oder das irgendwie auch so erkennen, als da möchte einfach was angeschaut werden und ein Update bekommen. Und ich finde diese Haltung, diesen Zugang einfach ganz anders, auch vom direkten Empfinden, jetzt wenn ich drüber sprich oder nach oder wenn es einfach auf mich wirkt, das fühlt sich ganz anders an, viel liebevoller.
Ja, es ist auch, ich glaube, dass es auch wirklich ein hilfreicher Ansatz ist zu schauen, dass es die Gedanken ja gut meinen. Selbst die strengsten und kritischsten Gedanken wollen ja im Endeffekt, dass es uns gut geht. Also wenn du produktiv bist, dann kannst du stolz auf dich sein, ja, oder dann hast du anschließend frei oder dann bist du zufrieden oder andere sind mit dir zufrieden oder du bist sicher, wenn du viel Geld verdienst oder was auch immer. Ja. Also es ist ja einfach gut gemeint, so wie meistens unsere Eltern das ja auch gut gemeint haben mit dem, was sie uns angezogen haben oder beigebracht haben. Also dass das Denken nicht der Feind ist, sondern dass das Denken auch aus einem liebevollen Impuls kommt, aus dem Wunsch, dass es uns gut geht. Und selbst die strengsten Kommentare, die uns da irgendwie beschimpfen oder sowas, die sind halt unzufrieden damit, wie wir uns verhalten oder wie wir sind oder nicht sind. Und denken halt, wenn wir anders wären, wenn wir uns anders verhalten würden, dann wird es uns besser gehen. Und das heißt, da ist ein liebevoller Wunsch eigentlich dahinter, nur die Umsetzung, da hapert es halt ein bisschen. Warum kannst du nicht glücklich sein, du Idiot, dass das von vornherein irgendwie ein bisschen kontraproduktiv ist? Aber dass trotzdem der Wunsch nach glücklich sein dahinter steht. Oder danach ein guter Mensch zu sein oder was immer das ist.
Was ja auch wieder eigentlich sehr liebevoll ist.
Ja. Das nur die Bedingungen, die das Denken dann daran stellt, an Liebe oder an liebevolles Erleben, die sind halt oft sehr veraltet oder sehr eindimensional, engstirnig. Unnötig oft. Wenn meine Bedingungen nicht erfüllt sind, dann kann ich diesen Moment auch nicht genießen. Und dann ist ein interessanter Punkt, sind es denn wirklich meine Bedingungen? Wie ist es, wenn ich auf die verzichte? Meine Empfehlung ist meistens, verzichte für eine Minute darauf. Ich muss im Leben das und das erreichen oder meine Partnerschaft muss so und so sein oder meine Gesundheit, egal was auch immer. Ja, wie ist es, wenn du dir eine Minute freinimmst davon? Nicht, ich verzichte für immer darauf und jetzt ist mir ab, jetzt ist mir alles egal, sondern diese Minute habe ich frei von allen Bedingungen, allen Wünschen, allen Hoffnungen, allen Befürchtungen. Wie ist dieser Moment dann, wenn der einfach frei gelassen wird, nicht für irgendwas herhalten muss?
Aber ich glaube, dass das schon die Champions League ist. Ich glaube, ein Zwischenschritt wäre vielleicht auch einmal alle Bedingungen wegzulassen, die man sowieso nicht ändern kann. Zum Beispiel das Wetter oder solche
Ja,
Dinge. Und was du
ja.
beschrieben hast, so ist irgendwie schon die oberste Klasse. So einfach mal alle weglassen oder vielleicht einmal die zumindest weglassen, die ich sowieso nicht ändern kann und dann im nächsten Schritt alle anderen auch noch.
Weißt du, wenn wir einschlafen, dann lassen wir alle Bedingungen weg. Dann ist alles, sagen wir, wir gehen nicht mit Bedingungen in den Schlaf. Das wäre es, was uns wach halten würde. Ja, wenn wir einschlafen, lassen wir alles zurück. Alle Vergangenheit, alle Zukunft und sind einfach nur im Schlafland. Also das ist nicht so außergewöhnlich und es ist klar, am nächsten Tag stehen wir auf und haben wieder Bedingungen. und haben wieder was zu tun und haben Hoffnungen und Befürchtungen und so. Ja, das ist unsere tägliche bzw. nächtliche Erfahrung, dass wir alle Bedingungen ablegen. Wie ist das, wenn wir das als bewusste Entscheidung machen für, wie gesagt, eine Minute? Eine Minute ist einfach nur, ich fühle, wie es ist. Ohne Bedingungen, ohne Hoffnung, ohne Befürchtung, ohne dass das was bringen muss. Wie ist das? Frei zu sein von diesem, von dieser Bewertungsinstanz da, scheinbaren Instanz. Da ist eine Stimme oder sonst irgendwie ein Kommentar, der eine Anspannung in den Organismus bringt. Und so oft ist es wie beim Wetter. Ja, was willst du jetzt an deiner Karrieresituation ändern am Samstag um 3 Uhr nachts?
Kann es sein, dass auch diese Angebote, zum Beispiel jetzt die Karriere, Samstag nachts kommt, weil man vorher nicht einmal so auch diesem Bedürfnis Raum gibt? Oder warum meldet sich dieser Wunsch dann um Samstag 3 Uhr nachts?
Das kann verschiedene Gründe haben. Einer ist, wie du sagst, vielleicht wäre es sinnvoll, sich über bestimmte Themen Gedanken zu machen, ja, über die Beziehung, über die Karriere, über die Gesundheit, über die Zukunft oder so. Ja, einfach, vielleicht gibt es da was zu bedenken, zu entscheiden, zu planen, was auch immer. Und wenn wir uns tagsüber nicht Zeit nehmen, dann meldet sich das halt, wenn nichts anderes wichtiger scheint. Wenn dieser Moment nicht gefüllt ist, dann kommen diese Themen halt auf. Und deswegen wäre es sinnvoll, dass, wenn wir gut schlafen wollen, dass diese Themen im Lauf des Tages eine Zeit bekommen. Ja, zum Beispiel, das empfehle ich oft Patienten, Klientinnen, dass sie sich wirklich an ihren Schreibtisch setzen und dieses Thema, was möchte ich morgen in der Arbeit machen oder was war heute in der Arbeit, was gibt's noch zum Thema Arbeit zu sagen, sich wirklich Zeit zu nehmen für diese Gedanken, die sonst mitten in der Nacht kommen. Und die Gedanken einzuladen, dass sie jetzt wirklich willkommen sind für diese 20 Minuten oder was immer das sein mag. Dass es so eine Art innere Konferenz gibt, wo das alles willkommen ist, was es zum Thema Arbeit gibt. Und dann, wenn es dazu nichts mehr zu sagen gibt, sich von diesen Gedankengängen zu verabschieden und die am Schreibtisch zu lassen. Ja, so. Gibt es noch was zu sagen? Nein, danke, dann bis morgen. So wie wir das nicht wollen würden, wenn uns jemand aus dem Büro um 3 Uhr nachts am Samstag anruft und sagt, ich habe übrigens mir überlegt, wir könnten in der Arbeit, ja, würden wir sagen, jetzt doch nicht, das ist kein guter Zeitpunkt dafür. Okay? Ein Aspekt könnte sein, ja, diese Gedanken brauchen irgendwann einen Platz, wenn sie berechtigt sind. Das heißt, sie brauchen auch einen Zeitpunkt. Und der andere Aspekt könnte sein, ja, das Denken hat einfach kein Timing gelernt. Das Denken läuft halt so dahin, ohne unbedingt einen Bezug zur Situation. Und das ist aber was das Denken lernen kann. Eben auch durch dieses, setz dich an den Schreibtisch und schließt das Thema da ab für heute. Ja, und so kann das Denken auch lernen, wann sein Einsatz ist und wann es Pause hat. Ich habe in dem Buch Ressource habe ich dieses Beispiel gebracht, dass das Denken ist wie ein Trompeter. Ja? Dass, wenn ein Trompeter das die ganze Zeit durchspielt, von vorn bis hinten, das ganze Lied über oder die ganze Symphonie über, das nervt unglaublich. Ja, und wenn der Trompeter weiß, wann sein Einsatz ist und wann er Pause hat, dann ist Trompete, finde ich, ein mega tolles Instrument. Aber es ist in einer Band zum Beispiel, sollte ein Trompeter deutlich weniger spielen als ein Bassist oder ein Schlagzeuger. Das wären Instrumente, die ganze Zeit durch oder die meiste Zeit durchspielen. So wie zum Beispiel unser Gefühl die ganze Zeit da ist. Aber das Denken ist gut, wenn das ist wie so ein Trompeter. Wenn es was Wesentliches beizutragen hat. Nicht, wenn es einfach so eine Art Klangteppich macht, so Wortteppich. Und das ist was, was das Denken lernen kann. Wo ist sein Platz und wann ist seine Zeit und wann nicht? Und es lernt eben durch die Erfahrung auch, wie zum Beispiel, wenn ich Ruhe gebe, bin ich leistungsfähiger, bin ich produktiver. Durch Meditation wird der Geist wirklich klarer. Nur so als ein Beispiel, ja, dass das Denken ja, wie gesagt, will, dass es uns gut geht. Und dass im Denken selber halt nichts verzeichnet ist von, ja, hör halt auf mit dem Denken. Oder wenn es das Denken versucht, dann sagst du, okay, wie hört man denn auf mit dem Denken? Und schaut dann gegen Maßnahmen gegen das Denken, überlegt, wie es das Denken los wird und so. Statt, wie ist es, wenn die Aufmerksamkeit weiter wird als das Denken? Wenn die Aufmerksamkeit beim Atmen ist und bei den Geräuschen und beim, wie es hier so riecht und diese Fülle von Eindrücken, wie das sich jetzt in diesem Moment zeigt, dass wir lebendig sind.